Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich weiß nicht, ob wir es alle merken, aber in unserer Welt, da werden wir ja sehr berieselt, unterhalten, wir werden sehr herausgefordert. Warum? Wir sollen erkennen, was wirklich angesagt ist im Leben, was wirklich wichtig ist. Warum? Um das Beste aus unserem Leben zu machen. Permanente Berieselung. Mach das Beste aus deinem Leben. Order nur das Beste. Oder hast du schon mal jemanden im Restaurant sagen hören, Herr Ober, bitte den zweitbesten Wein? Das Beste, das Beste. Jede Werbung hält uns auf Trab. Jede Werbung animiert uns. Also das Erkennen, dass unser Leben endlich ist, fordert geradezu heraus, etwas aus diesem Leben zu machen. Wir haben schon ein bisschen Zeitdruck. Ich merke das. Also versteht ihr, die Hälfte meines Lebens habe ich jetzt auch rum. Was wollen wir alles in unserem Leben noch reinpacken? Du musst immer offen sein für alles, immer alles mitnehmen, was geht. Das Leben ist kurz und es ist endlich. Wir haben alle so unsere Priorlisten dabei, was uns da ganz wichtig ist und was da weniger wichtig ist. Und dennoch liegt am Ende, und das haben wir alle gemeinsam, jeder von uns in einem Grab. Und wenn er einen schönen Grabstein hat, dann stehen da zwei Zahlen, gelebt von bis. Und zwischen den Zahlen steht was? Ein Strich. Ein Minuszeichen. Es ist am Ende immer alles Minus. Du hast nichts mehr. Zumindest latent wissen wir, und wir empfinden das ja auch, dass wir eigentlich nichts verpassen wollen im Leben. Und wir wollen es schnell, wir wollen es jetzt, wir wollen es sofort. Wir wollen aus unserem Leben rausholen, was rauszuholen ist. Und das Thema daher heute ist, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Wir müssen mal genau hingucken, was jedem von uns so alles wichtig ist bei dieser Frage. Wir wollen doch alle leben. Und wir bestimmen dann auch, was uns daher so wichtig ist, dass es ein gutes Leben wird. Und schaut, genau bei dieser Frage trifft sich eigentlich das Anliegen der Bibel dem größten Wunsch des Menschen, nämlich wirklich zu leben. Das Problem ist, dass die wenigsten Gott zutrauen, dass er auch will, dass wir leben. Aber das, was er dabei als wichtig ansieht, ganz ehrlich, das sind Dinge nicht aus dieser Welt. Und da müssen wir schon mal genauer hingucken. Und da müssen wir am Ende entscheiden, wem wir jetzt unser Leben anvertrauen. Das ist halt immer so. Du vertraust immer jemandem. Jetzt lesen wir seit 2 Jahren das Johannesevangelium und wir merken, dass der Himmel Einfluss nimmt auf unsere Erde, auf unser Denken. Und er gibt seine Perspektive des Lebens weiter. Jesus hat permanent von sich gesprochen als dem Leben. Ich bin. Und auch jetzt, wenn wir das 12. Kapitel, wir sind jetzt bei Kapitel 12 nach wie viel Zeit? 2,5 Jahren? Kapitel 12, wir haben noch einiges vor uns. Aber jetzt, wenn wir das 12. Kapitel beginnen, stehen wir noch unter dem Eindruck, welcher Aussage von Jesus, der aus Kapitel 11, was hat er gesagt? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das heißt, er weist wieder auf sich hin, dass er die Grundlage ist für alles Leben. Aber wir Menschen bis heute hören da nicht genau hin, was Jesus zum Thema Leben zu sagen hat. Was hat Jesus gesagt? Ich möchte euch kurz erinnern an die Ich-Bin-Worte, allein nur an die. In Johannes 6, was sagt Jesus? Ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, Jesus spricht vom ganz Elementaren, vom Grundlegenden und wir sagen, ich hätte aber gerne Sahnetorte. Nebenschauplätze. Das nice to have, darüber reden wir. Eigentlich, was nicht lebensnotwendig ist, wird zu unserem Hauptthema. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, durch mich sehen die Menschen die Wirklichkeit Gottes. Und was machen wir? Wir lassen uns blenden vom Hier und Jetzt und funzeln auf das, was uns wichtig ist. Wir sagen, es reicht uns, wenn wir ein schönes Auto sehen, wenn wir eine attraktive Frau, einen attraktiven Mann sehen, wenn wir die schöne Natur sehen, das reicht uns. Wenn wir das sehen, reicht. Und Jesus sagt, nein, das reicht lange nicht. Ich bin das Licht der Welt. Was sagt denn Johannes 10? Ich bin die Tür. Die Tür. Und wir sagen, aber uns sind wichtig, alle Optionen zu haben. Hey, es gibt doch so viele Türen im Leben. Hey, guck mal, wo ich alles durchgehen kann. Was hat denn Johannes 10 noch gesagt? Haben Sie eben sogar gesungen. Oder gehört in Psalm 100. Ich bin der gute Hirte. Und wir sagen, hey, es gibt noch andere, die uns einen guten Weg zeigen. Ich habe tolle Freunde, ich habe tolle Bekannte. Die führen mich auch dahin, was mir wichtig ist. Was wird er noch sagen? Ich greife jetzt schon mal vorweg in Johannes 14. Er wird sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und wir sagen, ja, Moment, wer wird denn so intolerant sein? Mir ist wichtig, dass das Leben bunt bleibt. Ich möchte die Wahl haben. Was wird er noch sagen? Und in Johannes 15 redet er nur zu seinen Jüngern, also Achtung, auf zu Leuten, die ihm nachfolgen. Und er sagt ihnen, ich bin der Weinstock, bleibt an mir dran. An mir dran. Das ist das Wichtige. Und Christen sagen, das tun wir doch, Jesus. Aber als Christ darf ich doch auch noch an einigem anderen dran sein. Ich bin frei vom Gesetz. Ach, was haben wir Diskussionen, wo wir noch überall dran sein können. Was wir alles dürfen. Schaut, im Evangelium geht es um das, was für uns wirklich wichtig sein sollte im Leben. Weil wir haben ein ernstes Problem. Sproul, R.C. Sproul, der, glaube ich, im letzten Jahr gestorben ist, toller Mann, der hat gesagt, das Evangelium wird gute Nachricht genannt, weil es das ernsteste Problem anspricht, das du und ich als Menschen haben, nämlich, dass Gott heilig und gerecht ist und wir nicht. Was ist jetzt wirklich wichtig im Leben, wenn das wahr ist? Wer nicht mit Gott verbunden ist, hat kein bleibendes Leben. Das heißt, es ist nichts wichtiger, als unser ernstes Problem zumindest mal vor Augen zu haben, darüber zu reden, weil dann und nur dann du auch verstehst, warum Jesus so einzigartig und herrlich ist. Und nur wer das erkennt, der wird die Prioritäten anders setzen. Das kannst du nicht einfordern. Also ich war lange so unter dem gesetzlichen Druck, auch so als Christ tust du dies nicht und das nicht und das macht man doch auch nicht. Völlig falscher Ansatz. Die Bibel hält sich nicht lang mit Form- und Stilfragen auf. Es geht um Licht und Finsternis, es geht um Gehorsam und Ungehorsam, es geht um heilig und unheilig, es geht um Dazugehören oder getrennt sein, um satt werden oder verhungern, um Himmel oder Hölle, verloren sein oder gerettet sein, es geht um Leben oder Tod. Versteht ihr, warum wir uns mit diesen Texten beschäftigen müssen? Sonst bleiben wir bei unserer Perspektive und nehmen das, womit wir berieselt werden. Und daher bitte ich dich, Jesus, dass du jetzt selber kommst und deine Worte erklärst, weil ich kann es nicht. Das ist nicht unsere Perspektive. Wir brauchen dein Licht, dass du uns innerlich sehen lässt, was wirklich Herrlichkeit ist, was wirklich Leben bedeutet. Und mein Gebet ist, dass du uns hilfst, da reinzukommen, jedem von uns hier. Amen. Schaut, bevor wir jetzt Johannes 12 lesen, damals und heute ist es dasselbe. Die einen sehen in Jesus den Sohn Gottes und andere können mit ihm überhaupt nichts anfangen. Es war schon immer so. An ihm scheiden sich die Geister. Jesus hatte viele Gaffer, viele Sympathisanten, Bewunderer, aber sie haben nicht verstanden, warum er gekommen ist. Sie haben Nebenschauplätze besetzt. Und hier im 12. Kapitel schließt Johannes jetzt seinen Bericht über den öffentlichen Dienst von Jesus ab. Nach Kapitel 12 ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Er hat sich zurückgezogen. Dieses Kapitel ist sozusagen ein Übergang zum zweiten Hauptteil vom Johannesevangelium, in dem Jesus nur noch mit seinen Jüngern redet. Also Privataudienz hat mit seinen oder seinen Jüngern gibt. Und vieles, was wir jetzt in Kapitel 12 lesen, ist Sondergut. Das findet ihr nicht in Matthäus, nicht in Markus und nicht in Lukas, sondern nur Johannes spricht darüber. Also wir haben viel Information, was jetzt kommt im nächsten Kapitel, was in einer Woche passiert ist. Also ab Kapitel 12 bis Kapitel 21 ist innerhalb von einer Woche. Darüber berichtet Johannes jetzt. Ich möchte mit euch gemeinsam diesen Text durchgehen. Diesen Text hier in Johannes 12 findet ihr auch in Matthäus 26 und Markus 14. Lukas 7 ist eine ähnliche Geschichte, aber es ist eine andere Geschichte. Die findet in Galiläa statt. Also nicht, dass ihr das verwechselt. Schauen wir in den Text. Wenn ihr die Bibeln dabei habt, Johannes 12, Verse 1 bis 11. Ihr seht in diesem Text, den wir jetzt betrachten, Menschen, denen allen etwas sehr wichtig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich einige hier jetzt da wiederfinden bei diesen Menschen. Und beginnen möchte ich, weil der Text das tut, eigentlich mit dem Höhepunkt der Geschichte. Normal arbeitet man sich zum Höhepunkt hin. Jetzt fangen wir mit dem Höhepunkt der Geschichte an. Wir sehen zuerst Menschen, denen Christus wichtig ist. Denen Christus wichtig ist. Lesen wir den Text, die ersten zwei Verse. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus der Gestorbene war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Hier ist erstmal die Rede von Menschen, die glauben. Der Zeitpunkt der Begebenheit war 6 Tage vor dem Passa, der Ort Bethanien. Es war so ein kleines Kaff in der Nähe von Jerusalem, wir haben darüber schon gesprochen. Die Bedeutung von Bethanien ist Haus des Elends. Aber in dieser Stadt wurde aus Elend neues Leben. Auf eine übernatürliche Art und Weise. Und die Geschichte mit Lazarus, das dürfen wir nicht vergessen, die hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die politisch und geistliche Verantwortlichen sagten, hey, wir kriegen Probleme durch Jesus, guck mal, was der macht. Wenn das so weitergeht. Das heißt, die Machttaten von Jesus waren öffentlich. Lazarus ist jetzt unter ihnen und er lebt. Das war überhaupt nicht mehr zu leugnen. So beginnt Johannes 12. In Johannes 12 ist Jesus jetzt beim Abendessen und Lazarus sitzt am Tisch. Er wird ausdrücklich erwähnt, ein Ex-Toter sitzt am Tisch. Ist nichts Alltägliches, by the way, das ist ein Wunder. Also ihr merkt schon, Wunder gehören nicht zu unserer alltäglichen Erfahrung. Das ist eine besondere Tischrunde, die wir jetzt beobachten. Ein Ex-Toter sitzt dabei. Versetzt euch mal in die Lage. Setzt euch mal an den Tisch mit dran. Sie waren dabei im Hause Simons, des Aussätzigen, also nicht im Haus von den drei Geschwistern. Das lesen wir in der Parallelstelle, Matthäus 26 und Markus 14. Sie waren also bei Simon. Und Jesus ist dort hingegangen, um an einem Abendessen teilzunehmen. Und diese drei Geschwister hatten wahrscheinlich eine sehr gute Beziehung zu diesem Simon. Woran merkt man das? Martha stand schon in der Küche bei ihm zu Hause, hat vorbereitet fürs Abendessen. Das war ihr Dienst, das hat sie immer gemacht, sehr wertvoller Dienst. Und Maria, ihre Schwester, kommt auch dazu. Und dann hören wir, was Maria tut. Und daran möchte ich einen Fokus drauf legen heute Morgen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Habt ihr das Bild vor Augen? In diesem Ort, in einem Haus, an einem Tisch. Da sitzen sie mit am Tisch, mit dem am Tisch, der einen 4 Tage lang Toten wieder ins Leben geholt hat. Und der sogar versprochen hat, auch anderen Leben zu geben, das ewig ist. Der sitzt mit denen an dem Tisch. Leute, da gab es viel Hoffnung. Überlegt mal, ihr werdet doch auch geflasht, wenn der das so hautnah erlebt. Viel Hoffnung an dem Tisch und daher auch eine seltsame Aktion von Maria. Jetzt nahm sie 10 Pfund Nadensalbe, das sind 327 Gramm. Ist das viel? 327 Gramm? Geht. Ist ein Wort. Aber sie salbt Jesus damit die Füße. Eigentlich ist es nicht viel für das, was es kostet. Man sitzt dort nicht zu Tisch, wie wir das heute tun, sondern wenn ihr damals da gewesen, ihr hättet am Tisch gelegen. Die Füße waren weg vom Tisch und daher konnte sie die Füße von Jesus erreichen und die Füße salben. Das ist das, was sie tut. Und dieses Salböl war sehr kostbar. Sehr kostbar. Und das ist jetzt, Achtung, das Jahreseinkommen eines normalen Arbeiters. Das Jahreseinkommen. Sind 327 Gramm dann viel? Nö. Für den Betrag. Nade, das gehörte zu diesen Baldrian-Gewächsen und war ein Öl, das aus einer Wurzel in Indien, wie sagt man? Hergestellt, danke schön, nehme ich das Wort, hergestellt wurde. Himalaya-Gebiet, Das heißt, allein der Weg war schon teuer. Die Herstellung war teuer. Und Maria, eine Frau, die hier scheinbar völlig irrational handelt, ja, rechnet die denn nicht? Typisch Frau, kann in die Boutique gehen und schon läuft das Geld raus. Entschuldigung. Aber Maria verschwendet hier nichts. Sie verschwendet nichts für sich, sondern für Jesus. Und die Frage ist, warum? Weil man das so macht? Das tut man so als Christ? Warum macht sie das? Also wenn wir Maria die Frage stellen würden, was ist dir das Wichtigste in deinem Leben? Sie müsste überhaupt nichts sagen, du könntest es an ihrer Tat hier am Tisch sehen. Ihr Wichtigstes war Christus. Sie hätten nichts sagen müssen, du hast es gesehen. Maria, wie David auch im Alten Testament, wollte Jesus nicht etwas geben, was sie nichts gekostet hat. Nichts aus der Resterampe, kein bisschen Zeit, ein bisschen Dienst, ein bisschen dies, ein bisschen das. Die Gnade symbolisiert alles. Er war ihr wichtig, mehr als alles andere. Das heißt, sie bezahlte einen Preis, in diesem Fall auch wortwörtlich, ein Jahreseinkommen. Warum? Um Jesus zu zeigen, wie wichtig er für sie ist. Ganz ehrlich, Herr Manu, es geht immer weniger, die heute bereit sind, einen Preis zu zahlen in der Nachfolge. Einen Preis, der anderen wirklich zeigt, wie wichtig einem Jesus wirklich ist. Christian ist so easy going, weißt du? Das kostet nichts. Alles schön. Wie schnell geben Christen auf, brechen ab, fangen erst gar nicht an? Wie viel Eigenes wird wichtiger und haben nur noch die Fähigkeit, das sogar geistlich zu verpacken? Und im Hinterkopf sind es Dinge, die wir selber wollen. Mir hat jemand mal gesagt, als wir hier diese Kirche begonnen haben, hey Daniel, was soll ich mich hier kaputt machen, wenn ich das in einer anderen Gemeinde fertig bekomme? Ja. Wo ist der Preis? Nö, ich kann es doch auch einfach haben. Leute, was uns Christen so alles wichtig ist. Maria salbte die Füße von Jesus und sie hat sie mit ihren Haaren getrocknet. Normalerweise war das in der Kultur schändlich für eine Frau, ihr Haar offen zu tragen. Ich trage mein Haar immer offen, ist auch nicht schlimm. Aber einer Frau war schändlich. Maria tat ihr das und zeigt damit die Liebe, die sie zu Christus hat. Das war besonders. Und warum tat Maria das? Sie verschwendet offensichtlich diese Gnade an Jesus. Was sie eigentlich tut mit dieser Entscheidung ist, sie drückt ihre Liebe zu Jesus aus. Ehrerbietung wird deutlich. Sie zeigt, dieser Mann ist es wert. Er hat meinen Bruder Lazarus lebendig gemacht. Jesus ist für mich wichtig. Er hat gesagt, er kann auch mir Leben schenken. Er ist mir wichtig. Leute, Liebe rechnet nicht, Lieblosigkeit rechnet. Wenn ich das gebe, was kriege ich zurück? Die Männer werden gleich rechnen. Kommen wir gleich noch hin. Und zwar alle Männer werden rechnen, die am Tisch sitzen. Aber halten wir das fest, das war Maria wichtig. Und den Schlüssel für ihr geistliches Leben finden wir eigentlich schon in Lukas 10 angedeutet. Die meisten kennen vielleicht die Geschichte. Hier finden wir Maria zum ersten Mal. Und ihre Schwester diente auch damals beim Kochen. Hat einen Tisch gedeckt, hat alles vorbereitet. Was war die Priorität von Maria in Lukas 10? Sie saß bei den Füßen Jesu, hat sie diesmal nicht gesagt, aber hat zugehört. Sie hörte seinen Worten zu. Das war ihre Priorität. Jedes Mal, wenn wir Maria im Neuen Testament finden, hat sie diese Haltung des Zuhörens. Und er war als Person für sie das Wichtigste. Schaut, manche denken, dass es gut möglich ist, dass sie die einzige Person im Neuen Testament war, die vorher verstanden hat, dass Jesus sterben musste. Vielleicht hat sie bei der Auferweckung des Lazarus verstanden, dass auch Jesus wieder auferstehen könnte. Vielleicht. Es gibt andere, die meinen, dass Maria nicht wusste, dass Jesus sterben würde, sondern sie ehrt ihn hier für das, was er bei Lazarus tat. Halten wir es mit Augustinus. Lehre deine Zunge sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir wissen es nicht genau, wir sehen aber deutlich, ihr war Jesus wichtiger als alles andere. Wichtiger als das, was andere denken. Wichtiger als diese wertvolle Gnade. Wichtiger als die Tischetikette. Und was passiert, als Maria dieses Öl aus dem Himalaya ausgoss? In einem kleinen Raum in Bethanien. das ganze Haus erfüllt von diesem Geruch. Das Pfund kostbarer Nade war in einer versiegelten Alabasterflasche aufbewahrt worden und der herrliche Duft wurde so erhalten. Sie hat es ausgegossen und tatsächlich wurde das Haus erfüllt von Leben anstatt von Verwesungsgeruch. Das wurde hier deutlich. Ich habe lange überlegt, ob ich hier eine Extrarunde mit euch drehe, aber ich war so beeindruckt von Maria, aber auch das, was Jesus bei ihr ausgelöst hat, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach. Ich drehe mit euch mal eine Extrarunde. Und zwar geht es mir darum, den Ruf von Jesus zu hören, der zum Leben führt. Ich möchte euch hier diese Extrarunde drehen, die den Hintergrund dieser Priorität von Maria noch etwas genauer beschreibt. Ich möchte das erweitern dann auch auf uns. Was dürfen wir hier in Kapitel 12 nicht vergessen? Kapitel 11. Da war doch was. Was war da? Jesus steht vor dem Grab und ruft, Lazarus, komm heraus. Könnt ihr euch noch erinnern? Das darf nicht untergehen, das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir diese Tischrunde sehen. Das haben vor der Gruft alle gehört. Das war ein Ruf Jesu mit schöpferischer Kraft. Und es war ein Zeichen, dass auch geistlich Tote diesen Ruf hören müssen, um geistlich zu leben. Es war ein Zeichen, um dann in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Das heißt, wir brauchen einen Ruf mit schöpferischer Kraft, damit geistlich Tote leben. Wir brauchen einen Ruf, der uns Leben bringt. Leute, darum geht es. Und immer wieder redet Jesus vom Leben und zwar vom ewigen Leben. Das ist kein Nebenschauplatz, ein nice to have, sondern hier geht es um alles oder um gar nichts. Mit Kapitel 12 im Johannesevangelium beginnen wir eine Einleitung zum Weg Jesu ans Kreuz. Das wird jetzt der Fokus werden. Wir werden also bald den gekreuzigten Jesus sehen und dieser Blick auf dieses Kreuz entscheidet alles. Ich möchte euch jetzt einen Sprung machen, ihr müsst die Bibel nicht aufschlagen, ich werde es euch hier vorne einblenden, zu 1. Korinther 1, Verse 21 bis 25. Da schauen Leute aufs Kreuz. Paulus gibt da drei Gruppen vor, die aufs Kreuz schauen und kommen alle zu anderen Ergebnissen. Ich lese euch den Text. Denn weil er in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannt hat, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten, weil ja sowohl Juden Zeichen fordern als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden ist das ein Anstoß, den Nationen ist das eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn das Törichte ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Mir geht es um diese drei Gruppen. Einmal Juden schauen auf das Kreuz, Menschen aus den anderen Nationen schauen auf das Kreuz und wer noch? Klickt nicht. Die Berufenen. Die Berufenen. Ich möchte es ein bisschen anders formulieren. Es gibt also erstens nicht berufene Juden. Es gibt zweitens nicht berufene Heiden. Und es gibt drittens berufene Juden und Heiden. Das sind die drei Gruppen und jede Gruppe sieht anders auf das Kreuz. Paulus schreibt das so, den Juden ist es ein Ärgernis, es ist ihnen ein Anstoß, ein gekreuzigter Messias, sowas habe ich noch nie gehört. Die Heiden sagen, er ist doch Torheit, Schwachsinn, ein sterbender Gott, frag mal die Theologen heute. Sie sagen genau dasselbe, so ein Blödsinn, sterbender Gott, das muss ins Reich der Mythen und Legenden. Und dann, was sehen die Berufenen, also die, die von Gott gerufen wurden, wenn sie auf den gekreuzigten Christus schauen? Sie sehen kein Ärgernis, sie sehen keinen Schwachsinn, sie sehen Kraft, die ins Leben ruft. Das sehen Berufene. Das ist das, was sie erlebt haben. Und während wir die ganze Zeit Johannes hier studieren, denken wir gleichzeitig aufgrund der Texte auch über Berufung nach. Der Begriff Berufung, lasst ihn uns sehr vorsichtig verwenden. Aber wir sind so schnell berufen. Wenn schief geht, sind wir so schnell wieder abberufen. Also ich habe da meine Geschichte, von daher bin ich da sehr vorsichtig. Was meint das? Berufung. Lass uns über unsere Berufung nachdenken, über einen Ruf an uns. Das ist Berufung. Ein Ruf an uns. Wir sehen in 1. Korinther 1, es gibt nicht berufene Juden, es gibt nicht berufene Heiden und es gibt Juden und Heiden, von denen einige berufen sind. Korrekt? Was ist das für ein Ruf? Ich sage euch, was das für ein Ruf ist. Es ist die Art von Ruf, der erschafft, was er befiehlt. Der Ruf gibt Licht, der Ruf erschafft das Sehen, der Ruf führt zum Leben und dieser Ruf lässt die Toten auferstehen. Lazarus, komm heraus. Lazarus hat sich nicht dazu entschieden. Der Ruf ließ ihn aus den Toten auferstehen. Ist das richtig? John Piper hat das formuliert, das ist nichts von mir, aber ich wollte euch diese Gedanken weiterbringen. Und er hat auch ein Bild gebraucht, um das zu verdeutlichen. Nehmen wir an, jemand schläft und ihr wollt ihn aufwecken. Was tut ihr? Er schläft fest. Ihr beugt euch also über ihn und sagt, hey, wach auf. Und sofort, manche etwas langsamer, manche etwas schneller, es bewirkt etwas beim Schlafenden, oder? In der Regel. Was ist in diesem Moment die Dynamik? Er schlief fest und tief und dann war er wach. Und dazwischen gibt es nicht viel. Frage, hat er den Ruf gehört und gesagt, oh, ich werde darüber nachdenken, bevor ich aufwache. Und dann werde ich entscheiden, ob ich aufwachen will. Es gibt nicht viel dazwischen. Das ist ein kleiner Vergleich. Wenn Gott dein totes Herz ruft und sagt, wach auf, dann wachst du auf. Ihr habt euch nicht selbst zu Christen gemacht. Ich möchte euch die Stelle weiterlesen, 1. Korinther 1, ab Vers 26, was Paulus dann sagt. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber seid ihr in Christus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Beeindruckend, wie Paulus diese Berufung, ein Ruf, der an Christen ergangen ist, beschreibt. Leute, blicken wir der Wahrheit ins Auge. Wir haben uns nicht selbst zu Christen gemacht. Und deswegen dürfen wir uns so unglaublich geliebt fühlen. Es ist unfassbar, was uns passiert ist. Liebe rechnet nicht nach. Uns ist etwas passiert, wir haben etwas gehört und es ist Wirklichkeit geworden. Das heißt, Jesus gibt diese Art von Ruf, der erschafft, was er befiehlt. Geistlich Tote werden leben. Der Ruf lässt die Toten auferstehen und Lazarus kommt heraus. Und das ist der Grund, warum Paulus zum Beispiel in 2. Timotheus folgendes schreibt. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium. Nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ich möchte jetzt die Brücke nochmal zurückschlagen zu unserem Text in Johannes 12. Zu Beginn sehen wir Menschen, die genau diese Herrlichkeit erlebt haben und dementsprechend auch handeln. Du sitzt mit demjenigen am Tisch, der deinen 4 Tage toten Bruder wieder ins Leben gerufen hat und der auch davon ausgesprochen hat, dass er dich zum Leben führen wird. Mit dem sitzt du am Tisch. Nochmal, da gibt es viel Hoffnung an diesem Tisch. Wer gibt so viel Geld für Nardenöl aus und schüttet es über die Füße von Jesus? Wer tut sowas? Wer bezahlt so einen Preis? Wer lässt los? Wer trifft Entscheidungen seines Lebens immer mit der Perspektive der Liebe dieses Gottes? Wer tut sowas? Die, die die geistliche Realität erlebt haben. Er hat mich gerufen. Ich war tot und jetzt lebe ich. Ich hoffe so sehr, dass einige hier Herrlichkeit sehen in diesen Texten. Er hat uns herausgerufen aus dem geistlichen Grab. Er hat Leben geschenkt. Und den Preis, dafür werden wir in den kommenden Kapiteln sehen, er geht ans Kreuz. Er hat einen Preis bezahlt. Maria sah Herrlichkeit in diesem Christus. Und das teure Öl spiegelte einfach wieder, wie wichtig Christus ihr war. Aber, und das müssen wir uns jetzt leider auch noch angucken, wir werden jetzt Menschen sehen, die Jesus genauso nah waren wie Maria. Die haben auch Zeichen gesehen, aber sie haben ganz anders gehandelt. Die haben die Situation ganz anders interpretiert, weil ihnen ganz andere Dinge wichtig waren. Kommen wir nun zu den Männern. So, im Raum, die Männer an diesem Tisch. Diese Frau Maria handelt, während die Männer theologisch diskutieren und vor allem was tun. Sie rechnen mal durch. Verse 4 bis 5. Es sagt aber Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der im Begriff stand, ihn zu überliefern. Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Also für die Männer, die dabei waren, eine ganz anstößige Szene. Nicht nur, dass das Öl, sondern auch, dass sie ihr Haar löst und die Füße damit abtrocknet. Das war das eine. Und sie hat Geld verschwendet. Was war ihnen wichtig? Wir sehen hier Menschen, denen Geld, denen Karriere, denen Vorwärtskommen, denen das wichtig ist. Die sehen wir hier. Können Sie auch Materialismus nennen. Maria handelt, weil sie für die Person Jesus, weil für sie die Person Jesus wichtig war. Für die Männer war anderes wichtig. Die Hirne der Männer arbeiten, ganz fieberhaft. Hey, was geht hier vor? Was macht die? Was für eine Vergeudung? Und jetzt durchbricht Judas, gerade der Richtige, das Schweigen und sagt, hey, ist Verschwendung. Warum hat man nicht verkauft? Warum hat man dieses Geld dann nicht den Armen gegeben? Hey, endlich sagt mal einer, was alle denken. Komm, tut doch nicht so fromm. Ey, ich hätte das auch gedacht. Boah, wo geht denn das Geld hin? Hätten wir das nicht besser verwenden können? Typisch menschliche Reaktion. Was hätte man mit den 300 Denaren nicht alles machen können? Sozialprojekte, ach wie toll. Das Argument sitzt doch erstmal. Verschwendung war ihr Thema. Das haben auch die anderen Jünger gesagt, nicht nur Judas. Das könnt ihr Matthäus 26, 8 nachlesen. Jeder hat erstmal durchgerechnet. Boah, 300 Denare, was hätte man alles machen können? Ein Tageslohn, ein Jahreslohn eines Arbeiters. Wahnsinn. Hatten wir auch hier die Diskussion um Geld. Hä, muss man so viel Geld für eine Kaffeemaschine im Bistro ausgeben? Hätten wir das Geld nicht auch? Hä, muss man so viel Geld? Also Geld ist immer ein Thema, auch in Gemeinden, machen wir uns nichts vor. Ist auch wichtig, dass wir damit geistlich umgehen. Und trotzdem müssen wir immer wieder fragen, was ist jetzt dran? Jesus hilft uns hier, auch in diesem Text. Was kann man mit einem Jahresgehalt alles machen? Und die Frage ist, warum macht sie das? Warum? Und das Argument von Judas ist auf den ersten Blick doch so sozial. Wollen wir einen zweiten Blick drauf legen? Judas sagt, was könnte man damit alles Gutes tun? Aber er meint, was könnte ich damit alles Gutes tun? Judas war besessen von Geld. Keiner würde sagen, das Geld hat mich im Griff, sondern jeder sagt, oh, ich habe das Geld im Griff. Das Geld dient nur mir. Aber Johannes, der das ja im Rückblick schreibt, zeigt die echte Motivation für Judas. Und für dir seine Warum-Frage. Er sagt in Vers 6, er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. So sieht's aus. Blick hinter die Kulissen, unser Herz, unsere Motive, eingepackt in fromme Argumentation. Wir wissen schon, wie wir die Fassade aufrechterhalten. Judas macht das hier. Johannes beschreibt Judas als jemanden, den das Geld im Griff hatte, dem Geld wichtiger war als alles andere. Kann uns allen ja nicht passieren. Wirklich? Legst du für dich die Hand ins Feuer? Ich möchte euch erinnern, Judas war einer aus dem Jüngerkreis. Der war 3 Jahre mit Jesus unterwegs. 3 Jahre. Und bei Judas spricht das Motiv Geldgier. Von außen überhaupt nicht zu erahnen, was sein Motiv ist. Fassade steht. Und wir wissen, welche Worte wir benutzen müssen, damit die Fassade auch erhalten bleibt. Lass es uns allgemeiner formulieren. Manche haben ja kein Geldproblem, weil sie keins haben. Es ist schlicht und einfach Eigeninteresse oder Bequemlichkeit oder ich kann heute nicht, ich habe keine Zeit. Wir haben doch alle unsere Fassade, warum wir begründen, warum wir was tun oder nicht tun. Judas packt sein wahres Motiv ein in soziale Sorge. Was wir alles so vorgeben, weil wir wissen, was nach außen besser klingt, oder? Das sind so meine Kämpfe, meine Motive. Ich stehe hier vor euch, ihr seht mich hier vorne. Ihr seht nicht meine Kämpfe, ich sehe nicht eure. Wenn wir uns eingestehen würden, ja Herr, wir haben, unser Herz ist längst noch nicht da, wo es sein sollte, wären wir schon mal einen Schritt weiter. Judas steht hier im ganz starken Gegensatz zu Maria. Und Judas fängt an, sie zu kritisieren. Und die anderen Jünger haben ihn dabei unterstützt. So sah die Gemeinschaft am Tisch aus. Wir haben gesehen, Maria liebt Jesus, Judas liebt das Geld. Und hierin unterscheiden sich beide elementar, obwohl sie beide mit Jesus gelebt haben. Hier unterscheiden sich zwei Menschen in Bezug auf Jesus und sie unterscheiden sich auch im Blick auf den Preis, den sie bereit waren zu zahlen. Maria opfert selbstlos und freiwillig, Judas handelt gierig und egoistisch. Das sind schon Extreme. Judas soziales Engagement war in Wirklichkeit eine Fassade. Wie ehrlich können wir in Gemeinden sein? In unseren Hauskreisen? Rede mal drüber in den Hauskreisen. Wie ehrlich sind wir denn da wirklich? Judas Beweggrund war der eines Diebes. Und ausgerechnet er trug die Kasse bei den Jüngern. Also manchmal verstehe ich die Politik auch nicht, die Jesus da gemacht hat, aber ja, so war's. Lass mich diese ersten zwei Gedanken abschließen mit einer Frage. Johannes beschreibt Jesus und wie die Menschen auf ihn reagieren. Das haben wir festgestellt. Hier sehen wir Menschen, die im Umkreis, im unmittelbaren Umkreis von Jesus lebten und sogar jetzt mit ihnen an einem Tisch sitzen. Lazarus, Martha, Maria und Judas. Und sie kommen zu unterschiedlichen Meinungen über Jesus, die zu unterschiedlichen Handlungen führen. Ist das möglich? Bei Judas Namen wird immer ein Erkennungsmerkmal bis heute betont. Welches? Der ihn verriet. Sehen wir das als Warnung? Wir werden alle immer herausgefordert zu entscheiden. Jesus oder? Und je nachdem, was uns wichtig ist, werden wir dann entscheiden. Judas, der ihn verriet. Dann haben wir einen zweiten Namen hier, Marias Namen. Von ihr wird bis heute berichtet, welchen Preis sie bereit war zu zahlen für Jesus. Jesus hat das vorausgesagt, dass man über diese Frau reden wird, bis er wiederkommt. Wir reden heute über diese Frau auch. Markus gibt uns mehr Informationen. Er sagt in seinem Evangelium, wo Jesus das betont, was Maria hier tut, wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Wir denken heute an Maria, die uns ein Vorbild war, die uns gezeigt hat, was wirklich wichtig ist. Wir reden von ihr. Zwei Menschen, Judas und Maria, die unterschiedlich in Erinnerung sind bis heute. By the way, Frage, womit willst du in Erinnerung bleiben? Worüber soll man reden? Was soll auf deinem Grabstein stehen neben diesem Minus? Ist hier noch irgendwas dabei? Ich möchte diese Frage eine Frage sehr zugespitzt an uns. Ich muss mich ja damit die Woche auch auseinandersetzen, jetzt ihr. Ich möchte das zugespitzt formulieren. Maria und Judas, zwei Extreme. Beide bei Jesus. Beide mit ihm unterwegs. Beide erleben dasselbe, beide hören Jesu reden, beide hören sein Anliegen, beide sehen seine Macht, beide sehen seinen Lebensstil und kommen beide zu einem anderen Ergebnis in Bezug auf die Person von Jesus. Und wieder die Frage, vor die uns das Evangelium immer stellt, wo stehst du? Wo stehst du? Wir können gar nicht neutral bleiben. Und jetzt antwortet Jesus, interessant, er maßregelt Judas. Er sagt, lass sie, misch dich nicht ein. Und dann spricht Jesus von seinem Tod. Verse 7 bis 8. Da sprach Jesus, erlaube ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Das heißt, jetzt hilft Jesus dieser Tischrunde, die richtigen Prioritäten in dieser Situation zu finden. Wir brauchen das. Wir haben zu viele Angebote. Wir haben zu viele Möglichkeiten. Leute, meinen wir, dass Geld für Jesus ein Problem darstellt? Dass Geld am Ende das Problem für Gott ist, weil er irgendwas nicht erreicht in dieser Welt? Der aus seinem Reichtum eigentlich alles zur Verfügung hat, meinen wir, dass die Pläne Gottes am Geld scheitern? Meint das jemand hier? Geld ist für uns ein Problem. Und am Geld werden geistliche Haltungen, Einstellungen sichtbar. Deswegen redet die Bibel viel über Geld. Aber nicht, weil dann irgendwas untergeht, was Gott sich vorgenommen hat, sondern weil es unser Herz zeigt. Für Jesus bedeutet in diesem Moment die geistliche Haltung der Maria etwas. Sie hat sich wieder für das Richtige entschieden und das betont er hier. Jesus sagt sogar, dass Maria etwas prophetisch im Glauben vorweggenommen hat. Sie tut etwas, was sie vielleicht im Detail gar nicht selbst verstanden hat. Lehre deine Zunge sagen, wir wissen es nicht. Aber sie salbte die Füße Jesu, um ihre Hingabe zu zeigen, aber wie bei Kaiphas, wir können uns erinnern, letzte Woche, der auch prophetisch etwas sagte, was Gott gesagt haben wollte, tut Maria hier etwas, was zum Vorschein bringt, wo Jesus die Bedeutung gibt. Sie bereitet mich vor für das, was jetzt kommt. Das heißt, Jesus schützt und verteidigt Maria. Er sagt, dass sie ihn für den Tag seines Begräbnisses vorbereitet hat. Tischgespräch. Jesus deutet hier an, auf welchem Weg er sich bald begeben wird, ans Kreuz. Und Johannes wird uns da alle mitnehmen, die nächsten Kapitel. Die ganzen Kämpfe, er spricht vom Kreuz, er spricht vom Sühnopfer, von seinem Tod, er spricht von der Zeit danach, das wird kommen. Beachten wir, dass Jesus in Vers 7 zuerst mal nur Judas anspricht, ist euch das aufgefallen? Judas, erlaube ihr. Und als er das gesagt hat, korrigiert er dann die Priorität von Judas und in Vers 8 redet er dann alle Jünger an. Mich habt ihr nicht alle Zeit, ihr. Hinweis auf seinen baldigen Tod und dass er weggehen wird. Nochmal, das sind Themen an diesem Tisch, die wichtig waren. Arme wird es immer geben, das ist so bis heute. In einer gefallenen Welt wird es immer Armut geben und damit auch unsere Verantwortung, natürlich etwas zu tun. Aber hier gibt Jesus im Ganzen eine andere Richtung. Geld ist für Jesus nicht das Problem. Beobachten wir abschließend noch kurz einige andere Menschen, bei denen wir sehen, was ihnen auch wichtig ist. Ich möchte das mit euch angucken, Vers 9. Eine große Volksmenge von den Juden erfuhr nun, dass er dort war und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hat. Leute, wir sehen hier Menschen, denen Spektakel wichtig ist. Also man könnte meinen, so ist es so unsere Zeit, ne? Spektakel. Viele Juden kamen in diese Gegend, nicht nur um Jesus zu sehen, sondern wegen Lazarus, den Ex-Toten. Mal gucken. Es ist schon interessant, dass wir keine Worte von Lazarus im Neuen Testament haben. Kein einziges Wort redet dieser Mann. Das hätte uns doch alle interessiert. Hey, was hätte euch interessiert? Wie war es denn da so im Grab? Wie war es in den Tagen in der Gruft? Wo warst du? Wie ist es im Jenseits? Grüne Wiese? War es wolkig? Was hast du da erlebt? Nichts. Völliger Nebenschauplatz, was für uns heute so wichtig ist. Können wir mal gucken, wie viele Videos es gibt über was ist im Himmel, Scheintode etc. Spielt in der Bibel gar keine Rolle. Er kommt einfach nicht zu Wort, dieser Lazarus. Was wir hier aber sehen, sind wieder Menschen, denen das Ereignis selbst wichtig war. Sie kamen nicht wegen Jesus allein, sondern sie wollten Lazarus sehen. Was glaubt ihr, was Gründe sind, zum Gottesdienst zu kommen? Wollen wir mal rumfragen? Jesus allein. Ich will wissen, was er mir für Orientierung gibt. Ich will wissen, wie er denkt. Ich will es wissen. Er hat mich gerufen. Also gehört auch, dass ein Bruchsal wieder angeboten wird, Gebet für Heilung. Ah, Leute, wir fangen schon an, Veranstaltungen anzubieten, um damit zu locken, das Besondere, das Spektakel. Und meinen, wir gewinnen dadurch irgendwas. Heilungsgottesdienste, Wunder, Totenauferweckung, übernatürliche Erfahrungen, das zieht Leute an und wir meinen, nein. Was wir lernen, als Jesus den Jüngern Herrlichkeit auf dem Berg zeigt, das wurde weggenommen. Und wie hieß es dann an einer Stelle? Und am Ende sahen sie nur Jesus allein. Leute, ich will das hier nicht überstrapazieren, aber euch nochmal erinnern, dass wir viele Veranstaltungen heute angeboten bekommen, bei denen es heißt, Jesus plus. Jesus plus. Die Juden hatten geteilte Interessen, einige bewiesen nichts als Neugier. Sie wollten einfach mal gucken. Hey, da war doch was los. Moment, ja, Lazarus reden. Ist doch auferweckt worden, etc. Leute, Neugier ist gewiss kein sicheres Zeichen für Geistlichkeit. Sie waren neugierig. Wisst ihr, wer noch neugierig war? Ein paar Tage später, Herodes. Der sagt genau dasselbe. So ticken wir. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr. Warum? Denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen, weil er von ihm gehört hatte und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Spektakel. Wir lieben das. Und wisst ihr, was dann hier über Jesus geschrieben wird in dieser Szene mit Herodes? Jesus antwortet ihm nichts. Nichts. Leute, Neugier allein degradiert die Wunder von Jesus zum Spektakel. Macht sie was für Schaulustige, die einfach eine nette Veranstaltung besuchen wollen. Wir ticken so, das zieht uns an, aber das ist nicht das Hauptthema in der Schrift. Und dann noch ein Schlag Menschen, die wir schon im ganzen Evangelium beobachten. Und damit schließen wir das auch ab. Und die kommen jetzt immer mehr in den Fokus. Das sind Menschen, denen ihre Macht wichtig ist. Ihr Einfluss. Die letzten zwei Verse. Die hohen Priester aber beratschlagten, auch Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Menschen, denen ihr Einfluss, ihre Macht wichtig ist. Lazarus war ein stummer Zeuge der Macht Jesu. Das passte nicht mit ihrer Macht zusammen. Das musste eliminiert werden. Ein Ausleger hat gesagt, das Wunder, von dem sie sich nicht überwinden ließen, wollen sie rückgängig machen und auslöschen. Lazarus soll wieder in sein Grab. Das haben sie vor. Also wenn man die Beweise nicht annehmen kann, versucht man sie zu vernichten. Merkt ihr, wie tot Menschen sind, geistlich. Dass sie sehen und doch nicht sehen, ist genau das, was die Schrift sagt. Sie sehen und sie sehen doch nicht. Kein Wunder, dass Jesus sie nannte Kinder des Teufels. Sie wollen nicht. Was sagt Jesus später in Johannes 15, seinen Jüngern? Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das sehen wir schon schemenhaft hier angedeutet. Genau das wird immer mehr, der Druck wird immer mehr. In der Apostelgeschichte seht ihr das auch. Ihr seht es bis heute. Geht mal in andere Gegenden in dieser Welt, wo Christen verfolgt werden. Wir sitzen hier noch sehr gechillt. Wenn Jesus dir dann nicht das Wichtigste ist in deinem Leben, was ist dann? Ich möchte abschließen mit dieser einen Frage an uns wieder. Die nimmst du mit, da können wir in Hauskreisen reden. Was ist dir wirklich wichtig? Woran sich alle anderen Entscheidungen unterordnen? Darf ich nochmal sagen, unsere Prioritäten wird gekämpft. Um deine Priorität wird gekämpft. Was ist für dich das Wichtigste? Ich kann dir sagen, was für Paulus das Wichtigste war. Paulus wollte das Beste. War das sein Dienst? War das seine Karriere? War das sein Theologiestudium? War es seine finanzielle Unterstützung? Paulus sagt es uns selber. Und das Wort gebe ich euch mit, dass ihr nachdenken könnt, in Philipper 3. Ich lese ab Vers 7. Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Und Vers 10 und 11. Um ihn allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, damit ich auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben kann. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Amen.